Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsbegeisterte. Hier geht es um Innovatoren, nicht um Innovation. Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder Innovatoren persönlich kennenlernen. Dabei darf ich Dr. Judith Schoch, Leiterin Institut für Innovation, Pflege und Alter bei der Evangelischen Heimstiftung im Podcast begrüßen. Hallo Judith.
Hallo Martin, ich freue mich da zu sein.
Sehr schön, dass du da bist. Wir starten erfahrungsgemäß wieder mit drei schnellen Fragen an dich. Die erste Frage ist, was bist du für eine Innovatorin? Bist du eine Befähigerin, eine Schafferin oder eine Zusammenführerin?
Ich glaube, ich würde mich am ehesten als Zusammenführerin beschreiben, weil ich verschiedene Perspektiven zum Thema Innovation zusammenbringe. Das ist einmal eine wissenschaftliche Perspektive, eine praktische Perspektive, also die Perspektive von Altenhilfeeinrichtungen und gleichzeitig die Start-ups, die Innovation zu uns bringen. Und ja, diese Perspektiven zusammenzuführen und gut zu verbinden, das gehört zu meinen Aufgaben.
Super spannend. Da gehen wir auch gleich dann nochmal total in die Tiefe, weil du einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf hast. Und da sieht man, glaube ich, auch sehr, sehr gut, wie du die Perspektiven auch immer wieder gewechselt hast. Wo bist du heute eine Innovatorin?
Ich bin eine Innovatorin bei der Evangelischen Heimstiftung und ich leite dort das Institut für Innovation, Pflege und Alter.
Die Evangelische Heimstiftung, kannst du auch noch so einfach mal so zwei Sätze zu euch sagen?
Die Evangelische Heimstiftung ist das größte diakonische Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg. Wir haben über 170 Einrichtungen im Bereich der Altenhilfe mit über 10.000 Mitarbeitenden.
Wahnsinn. Okay, ich bin mir sicher, haben manche wahrscheinlich noch nie gehört, dass es euch gibt, aber es ist absolut eine Riesenorganisation. Ja. Ja, spannend. Warum bist du eine Innovatorin?
Ja, ich glaube, zu einer Innovatorin gehört einmal so eine bestimmte Haltung, so eine Art Mindset. Und ich glaube, das bringe ich mit, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, neue Wege zu gehen, innovativ zu denken, um Pflege auch zukunftsfähig zu gestalten und aufzubauen. Ich finde es sehr spannend, mich mit solchen Themen zu beschäftigen und da Dinge voranzubringen in der Pflege. Und dazu passt natürlich gut meine Position bei der Heimstiftung, weil ich da eben auch die Möglichkeit habe, strategisch Dinge auf den Weg zu bringen und so die Zukunft der Pflege einfach mitzugestalten.
Extrem spannend. Auch noch die Frage, wie wird man eine Innovatorin? Jetzt hast du da schon gesagt, du bringst viele Perspektiven zusammen und viele denken wahrscheinlich auch so Heimstiftung, okay, Pflege, Sozialwirtschaft, Innovation, was hat das miteinander zu tun? Und du hast gerade schon gesagt, auch einen wissenschaftlichen Ansatz und praktischen Ansatz gleichzeitig. Nimm uns mal da vielleicht ein bisschen zurück. Wann hast du oder was ist so dein erster Gedanke daran, dass du dir vielleicht Gedanken gemacht hast, was könnte Innovation sein? Wann ist dir das aufgefallen selber? War das in der Schule? War das vielleicht während dem Studium, während der Promotion oder vielleicht irgendwie auch nach der Promotion? Also wann bist du das erste Mal wirklich damit konfrontiert worden, dass du dir selber die Frage gestellt hast, okay, ich denke da schon eher in den Kontext Innovation. Das dauert ja manchmal auch, bis man da hinkommt, dass man selber reflektiert.
Also ich habe mich schon immer für soziale Themen interessiert und auch für soziale Fragestellungen und habe dann angefangen, Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie zu studieren. Das fand ich einfach thematisch eine sehr spannende Kombination. Mir war es auch immer wichtig, im Studium auch praktisch zu arbeiten. Ich habe mit unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet, mit Kindern und Jugendlichen, mit Behinderungen. Und was mich dann besonders geprägt hat, war die Zeit, als ich in einem Pflegeheim gearbeitet habe. Und das war auch so der Moment, wo ich so meine Begeisterung eigentlich für die Pflege, für die, auch für Pflegethemen, die damit verbunden sind, so entdeckt habe. Das waren Begegnungen, die ich mit Menschen mit Demenz hatte in dem Pflegeheim. Und parallel dazu hatte ich im Studium auch einen Schwerpunkt zur psychologischen Altersforschung. Und da ging es auch wirklich um neue Ansätze. Es waren nicht so sehr die digitalen Innovationen, eher im sozialen Bereich, neue Wohnformen für Menschen mit Demenz. Ja. Das fand ich damals sehr spannend, auch als Alternative zum klassischen Pflegeheim. Und ich habe dann meine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben, ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Das war damals 2007 noch ein relativ neues Thema. Es gab noch nicht so viele Wohngemeinschaften in Deutschland und habe mich sehr ausführlich mit dem Konzept beschäftigt und habe dann eben auch so diese Altersforschung für mich entdeckt. Das habe ich dann auch weitergeführt zu meiner Promotion in Heidelberg. Da habe ich mich mit dem Thema Lebensqualität für Menschen mit Demenz beschäftigt und eben auch, welche Rolle Orte dabei spielen und Gegenstände. Und in dieser Zeit am Institut für Gerontologie in Heidelberg war ich in sehr vielen unterschiedlichen Forschungsprojekten eingebunden. Und dieses Thema Innovation, Neues gestalten, neue Ideen entwickeln, umsetzen, das hat mich sehr oft begleitet. Es gab dann erste Anfänge auch von Technologien, die eingesetzt wurden. Damals natürlich noch nicht so Technologien wie heute, aber wir hatten Projekte, da wurden Wege von Menschen mit Demenz oder Beginn der Demenz getrackt mit großen GPS-Trackern, weil man sehen wollte, wie sind die Wege. In einem anderen Projekt haben wir eine App entwickelt zur Förderung von Mobilität für ältere Menschen. Es gab auch Projekte, bei denen es darum ging, digitale Kompetenzen zu fördern von älteren Menschen mit neuen, innovativen Lernansätzen. Und das fand ich immer sehr spannend. Und ich glaube, das war auch was, was sich so wie so ein roter Faden auch durch mein Studium und den Weg danach gezogen hat, so dieses Interesse an Neuem, in neue Themen reinzufuchsen, auch zu schauen, was gibt es für neue Entwicklungen, gesellschaftlich, aber auch technologisch. Und nachdem ich ja einige Jahre in der Forschung in diesen Projekten gearbeitet habe, bin ich zu einem Caritas-Verband gewechselt und war dann in einer Stabsstelle Projektentwicklung tätig. Und auch da ging es oft um neue, innovative Themen, diese auf den Weg zu bringen, neue Konzepte zu entwickeln. Da war ich auch beteiligt. Da ging es auch um Wohnformen, es ging um Quartiersentwicklung, es ging um Angebote für geflüchtete Menschen. Das fand ich schon immer sehr spannend. Und jetzt bei meiner Stelle, bei der Evangelischen Heimstiftung jetzt, vereint sich das sozusagen auf eine sehr schöne Weise, nämlich diese Verbindung aus Praxis und Forschung. Und das ist eine Brückenfunktion, die ich sehr spannend finde und sehr reizvoll finde, weil ich kann einerseits Dinge auf den Weg bringen, die für die Pflege wichtig sind, und kann diese Dinge aber eben auch begleiten mit meinem Team. Wir machen Forschung, die sehr praxisorientiert ist, sehr anwendungsorientiert und wirklich nah am Menschen ist. Und das finde ich sehr spannend, weil es einfach einen direkten Nutzen hat und wir direkte Erkenntnisse bekommen, die einfach für die Weiterentwicklung der Pflege ganz zentral sind.
Es ist super spannend. Du bist jetzt schon mal eigentlich ganz selbstverständlich erstmal ganz kurz hier durch deinen Lebenslauf durchgeflitzt. Und wenn man sich da wirklich mal, das würde ich nämlich auch gerne nochmal unterstreichen, das nochmal zu verstehen, dass du eigentlich quasi total bottom-up angefangen hast, also sehr, sehr nah an Menschen. Du hast auch das Thema Kinder auch angesprochen. Und dann eben weiter zu den ganzen Demenzthemen. Und dann bist du eben aus diesem universitären Umfeld dann auch noch erstmal auf der Verbandsebene, was ja noch was anderes ist, wie dann ein Träger, wie jetzt bei der Heimstiftung. Also es ist schon krass zu sehen, wie viele Perspektiven in sämtlichen Formen da mitnimmt. Jetzt ist es trotzdem so, dass du ja bei der Heimstiftung zum ersten Mal, sage ich mal, eine gewisse Verantwortung für das Thema Innovation hast. Wie viele solche vergleichbaren Stellen gibt es denn überhaupt? Weil soweit ich weiß, jetzt von den Trägern, es gibt ja glaube ich 4, 5 große Träger in Baden-Württemberg, ihr seid die größten. Soweit ich weiß, haben nicht mal die größten Träger so eine Stelle. Das heißt, da reden wir ja eigentlich schon von einer super einmaligen Chance zum Teil, sowas überhaupt aufbauen zu dürfen, oder? Ist das eine richtige? Ja, okay.
Ja. Genau, also dass es so ein eigenes Institut gibt, wie wir bei der Heimstiftung haben, ist wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eine große Besonderheit und es zeigt auch, wie viel Bedeutung die Heimstiftung dem Thema Innovation auch zumisst. Wir haben Innovation und Digitalisierung als 2 von 8 Strategiefeldern definiert und das ist wirklich ein Thema, das bei uns sehr hoch aufgehängt ist. Wir sind insgesamt ein Team von 7 Leuten, die sich eben mit dem Thema Innovation beschäftigen, eben auch im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung. Also wir stehen uns auch als wissenschaftliche Innovationstreiber, aber gleichzeitig natürlich in enger Verzahnung mit der mit den Einrichtungen und der Praxis. Und das ist wirklich ja was ganz Besonderes, was wir da machen.
Jetzt hast du auch, und das will ich auch mal betonen, Gerontologie habe ich vorher noch nie gehört, bevor ich mich hier vorbereitet habe auf den Podcast. Und du hast es schon erwähnt, also mit was ihr euch da am Institut beschäftigt. Kannst du da auch noch mal vielleicht ein bisschen eingrenzen und auch erklären, was da so Erkenntnisse in den letzten Jahren waren. Weil Demenz kennt, glaube ich, jeder aus der Familie wahrscheinlich spätestens. Ja, ist ein Thema, weiß ich gar nicht, ob das schon immer groß diskutiert wurde oder ob das immer uns bewusster wird, weil wir halt irgendwo auch in einer alternden Gesellschaft leben. Was würdest du sagen, sind so die krassesten Erkenntnisse wissenschaftlich in diesem Bereich? Macht es eher Angst oder mehr Hoffnung an vielen Stellen auf das Thema Technologie, wie man damit umgeht mit Demenz?
Mhm. Ja, Gerontologie ist ja die Alterungsforschung. Mhm. Und die Alterungsforschung umfasst eine sehr große Spanne von Themen im psychologischen Bereich beispielsweise. Das sind zum Beispiel kognitive Entwicklungen, mhm, Veränderungen über die ganze Lebensspanne. Das sind Themen wie Lebensqualität, aber auch Teilhabe, soziale Beziehungen, Einsamkeit, da spielt ganz viel mit rein. Und ich glaube, dass sich in der Forschung, dass es da auch einige spannende Paradigmenwechsel in den letzten Jahren gab. Das ist das Thema Demenz angesprochen. Es hat sich der Blick auf die Lebensphase Alten verändert. Es gab früher eher so diesen defizitorientierten Blick, dass man gesagt hat, was gibt es für Verluste im Alter, und auch im Zusammenhang mit Technik wurde Technik dann eher angesehen als Möglichkeit, diese Verluste zu kompensieren. Mhm. Mittlerweile sind wir eher in einer Perspektive, die eher Ressourcen in den Blick nimmt und mhm, Stärken. Es gibt auch, es wird nicht alles schlechter, wenn man älter wird. Es gibt auch Dinge, die gleich bleiben oder die stabil bleiben. Mhm. Und Technik wird eher auch als unterstützend wahrgenommen, weil es auch neue Möglichkeiten eröffnet in dem mhm, Prozess, wenn wir älter werden. Technik kann uns unterstützen, indem es Teilhabe zum Beispiel fördert, indem es Kommunikation fördert. Wenn ich vielleicht Einschränkungen habe, wenn ich nicht mehr das Haus verlassen kann, dann mhm, habe ich aber durch Technik doch noch Möglichkeiten, mhm, teilzuhaben, mhm, in Kontakt zu sein mit meiner Familie beispielsweise über Videotelefonie. Mhm. Ich kann mir durch Technik auch mehr Selbstständigkeit bewahren, mhm, indem ich Technik eben einsetze, um für mich meine Möglichkeitsräume zu erweitern. Und das finde ich sehr spannende Ansätze. Und das hat sich in den letzten Jahren doch sehr gewandelt. Und es gibt es gibt auch viele Projekte, die auch die digitalen Themen bei älteren Menschen, digitale Kompetenzen, digitale Teilhabe in den Blick nehmen. Wir haben auch in so einem Projekt mitgearbeitet. Und es zeigt sich natürlich auch, dass sich die Technikkompetenzen verändern. Es ist bedingt durch eine andere Techniksozialisation. Wir wachsen heute anders auf, die Generation. Mhm. Das merkt man auch, dass sich die Techniknutzung im Alter verändert. Mhm. Dass es auch selbstverständlicher ist, zum Beispiel auch im Alter, im Internet aktiv zu sein, ein Smartphone zu haben oder eine Smartwatch oder sowas. Mhm. Und das wird natürlich auch was sein, was unsere Gesellschaft auch zukünftig prägt.
Das heißt auch jetzt in dem Institut, in deiner Rolle, das heißt, das sind schon alles Themen, die ihr trackt. Also Technologieeinsatz in sämtlichen Formen, sei es jetzt zum Beispiel in Richtung Demenz, aber auch im Sinn der Alltagsunterstützung. Sag ich mal auch darüber hinaus, du hast neue Wohnformen auch vorher angesprochen. Jetzt kann man ja auch sagen, ich hatte mal irgendwann eine Bitkom-Studie gesehen, das ist länger her. Da wurde irgendwie abgefragt, ob die Menschen eher zu Hause wohnen wollen oder in einem Heim. Und da hat man schon klar die Richtung gesehen, dass sie eigentlich eher zu Hause bleiben wollen, eigentlich vier Wänden. Wo man ja sagen könnte, liebe Heimstiftung, was macht ihr denn, wenn ihr die betreibt? Gleichzeitig weiß man auch natürlich bei einer alten Gesellschaft, können wir das denn überhaupt alles kompensieren in Zukunft? Also ist das überhaupt ein realistisches Bild, dass wir einfach ganz, ganz viele Pflegeheime betreiben und bauen, dass alle Menschen dort am Ende untergebracht sind und alle anderen Immobilien, Anführungszeichen, stehen dann leer? Also was ist da eure Sicht als Heimstiftung auch drauf, wie da sich die Zukunft verändert, im Sinne dann auch dem, sag mal, betreuten Wohnen. Wie seht ihr das?
Ja, tatsächlich ist das auch unser Weg. Und du hast es auch gesagt, Studien bestätigen das auch immer wieder, mhm, dass Menschen zu Hause bleiben wollen, zu Hause alt werden wollen. Und das ist auch ein Weg, den wir in der evangelischen Heimstiftung gehen, dass wir mhm, auch das Thema Ambulanz sehr stark machen, dass wir betreutes Wohnen anbieten und dass wir Menschen ermöglichen wollen, so lange wie möglich eben in den eigenen vier Wänden, das kann natürlich auch das betreute Wohnen sein, leben können. Und wir haben auch ein eigenes Produkt entwickelt fürs mhm, betreute Wohnen, unser Aladdin. Mhm. Das sind altersunterstützende Assistenzsysteme in mhm, Verbindung aber mit Dienstleistungen. Das ist immer ganz wichtig, natürlich die Technik nicht losgelöst auch zu denken. Und in unseren betreuten Wohnungen bieten wir eine Art Smart Home System mit verschiedenen Komponenten, die es eben Menschen ermöglichen soll, länger sicher eben zu Hause bleiben zu können. Mhm. Sowas wie eine automatische Herdabschaltung, mhm. Orientierungslicht, Videotürkommunikation, Inaktivitätsmelder, die eben Sicherheit geben sollen. Ja, und das alles zusammen kann natürlich dazu beitragen, ein längeres Leben zu Hause zu ermöglichen.
Jetzt habt ihr, oder der Bezeichnung auch, du stehst einem Institut vor in einer Organisation. Oft heißt es ja auch zum Beispiel eine Abteilung, also wenn man das klassische Unternehmen betrachtet, jetzt vielleicht so in der Wirtschaft, dann würde man sagen, okay, es gibt ein Innovationsmanagement und es ist dann die Abteilung, die sich halt darum kümmert. Jetzt habt ihr aber den Begriff Institut, wo man ja schon merkt, okay, das ist ja deutlich höherer Anspruch, auch an Wissen generieren, Wissen erheben, aber gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, verantwortet ihr auch die Projekte, die auch umgesetzt werden, ganz, ganz praktisch. Wie schaffst du das, so dieses wissenschaftliche, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr vielleicht auch empirische, sehr langsame, manchmal auch sehr strukturierte, sehr langfristige zu kombinieren mit dann sehr, sehr schnellen, kurzlebigen Trends, Projekten, Umsetzungen? Weil strukturierst du deinen Alltag so? Also hast du irgendwie einen Tag, wo du sagst, da beschäftige ich mich dann irgendwie mit den aktuellen Trends in der Wissenschaft und mache vielleicht selber sogar Forschung. Und da bist du, weiß ich nicht, in der tiefen oder total auf der Projektebene und beschäftigst damit, wie man irgendein System einführt. Also wie kann ich mir da so deine Woche vorstellen?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil vieles auch ineinander übergeht von den Projekten. Generell hast du es angesprochen, bei uns, wir begleiten sozusagen beides. Mhm. Das heißt, wir haben einmal die wissenschaftliche Ebene, aber auch die praktische Ebene. Für uns ist ganz wichtig, mit den Einrichtungen eng zusammenzuarbeiten. Mhm. Das heißt, wir, oder es fängt vielleicht einfach schon früher an, vielleicht muss ich früher ansetzen, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema Innovation, das heißt, wir beobachten auch den Markt, wir schauen, was gibt es an Entwicklungen, was gibt es an Produkten, was ist aber auch für uns zentral, um die Zukunft zu gestalten, wo sehen wir einen Mehrwert, was möchten wir erreichen, davor stehen natürlich strategische Ziele, wir möchten die Lebensqualität der Menschen in unseren Einrichtungen verbessern, wir möchten aber auch Mitarbeitende entlasten beispielsweise und unterstützen, danach schauen wir natürlich, was gibt es für Produkte, was gibt es für Hilfsmittel, für Assistenzsysteme, ja, die diese Prozesse unterstützen und danach wählen wir erstmal aus, das ist natürlich auch erstmal ein strategischer Prozess, ein strategisches Vorgehen. Es gibt verschiedene Impulse, die entweder von außen kommen oder wir besuchen natürlich auch viele Messen, wir sind in Netzwerken aktiv und danach ja, ist es ein Prozess, erstmal eine Technologie auszuwählen, auch immer in Verbindung mit unseren Einrichtungen. Wir organisieren beispielsweise Marktplätze oder so Pitch-Events, wo ja, Startups sich vorstellen, weil uns wichtig ist, dass es eben Themen und Produkte sind, die wirklich einen Mehrwert für die Einrichtung auch haben und wo die Einrichtung sich auch begeistern und sagen, das ist eine tolle Sache und das möchten wir gerne ausprobieren. Wenn wir uns entschieden haben, so ein Produkt zu testen, dann ist es natürlich auch wichtig, so einen Prozess zu begleiten. Das sehen wir immer wieder. Das fängt natürlich erstmal an, das Produkt gut vorzustellen, Schulungen zu machen. Aber wir begleiten den Prozess eben weiter, indem wir eben auch wissenschaftliche Begleitforschung machen. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, was das für ein Thema ist oder für ein Produkt. Wir führen Befragungen durch von Mitarbeitenden. Wir machen Interviews. Wir befragen nach Möglichkeit auch unsere Kunden. Wir versuchen sehr partizipativ, sehr praxisorientiert, sehr anwendungsorientiert vorzugehen, führen vielleicht auch Beobachtungen durch und haben auf dieser Grundlage dann empirische Ergebnisse, also empirische Evidenz nennt man das ja auch, auf deren Grundlage wir auch eine Entscheidung treffen können, was sehen wir wirklich für einen Mehrwert in dieser Innovation. Weil oft ist es so, dass sehr viele Produkte auf den Markt kommen, es hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren, aber es fehlt so die empirische Evidenz. Man weiß wenig darüber, was so ein Produkt wirklich bringt. Es wird oft beworben mit Entlastung oder Lebensqualität, aber für uns ist entscheidend, dann wirklich fundierte Aussagen darüber treffen zu können und auf dieser Grundlage auch eine Entscheidung treffen zu können. Wie gehen wir weiter vor? Wie rollen wir es weiter aus? Wir sind ein sehr großes Unternehmen Und nicht jedes Produkt eignet sich, es komplett in die Fläche auszurollen. Vieles muss skaliert werden oder wir schauen, vielleicht passt es bei der einen Einrichtung, bei der anderen aber nicht, weil andere Rahmenbedingungen gegeben sind. Und diesen ganzen Prozess zu begleiten, das gehört zu den Aufgaben von meinem Team und mir. Und wir haben einfach unterschiedliche Kompetenzen auch im Team, unterschiedliche Spezialisten für die unterschiedlichen Themenbereiche. Und ja, so begleiten wir das eigentlich sehr ganzheitlich.
Und wie hast du dann dein Team strukturiert, dass ihr das alles überhaupt leisten könnt? Weil das ist ja schon eine unfassbare Bandbreite. Und ihr seid ja, wie du schon gesagt hast, in gewisser Weise auch so eine Art Leuchtturm. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Politik bei euch anfragt, sagt, was sind die Erkenntnisse? Ich könnte mir vorstellen, dass andere Träger bei euch anfragen, was sind eure Erkenntnisse? Du hast die Mitglieds- oder eure Einrichtungen, hast du erwähnt, die wollen ja auch immer wissen, was ist jetzt aktuell der Stand. Also das ist ja erstmal grundsätzlich unfassbares Stakeholder-Management in dem Sinne, aber das ist ja noch nicht den Mehrwert, den ihr liefert, sondern das, was ihr an Erkenntnissen generiert oder was ihr eben natürlich auch selber umsetzt. Also kann man dein Team in irgendeiner Struktur quasi darstellen? Geht es? Also sind es dann eher mehrere Generalisten oder sind es dann auch Spezialisten? Oder machen manche ein bisschen tatsächlich auch Forschung und manche machen dann, sag ich mal, Projektmanagement? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, vielleicht kann man es so beschreiben. Also wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die eher auf die Forschung spezialisiert sind, auch vom Background her, vom Studium, die Gesundheitswissenschaften, Public Health studiert haben, die ja eher im Bereich der Forschung aktiv sind. Und dann haben wir eben jemand im Team, der eher einen Technikfokus hat und der sich beispielsweise sehr intensiv mit Sturzsensorik beschäftigt, auch die Technologien vergleicht. Wir haben auch Tests gemacht mit unterschiedlichen Systemen oder auch Ortung. Ja, dafür ist er der Experte. Dann haben wir aber auch andere Kollegen im Team, die eher dann enger an den Einrichtungen dran sind und eher dieses Thema Begleitung, Schulungen machen. Das ist ganz unterschiedlich.
Eine Sache ist aber auch, dass, als ich bei euch war, hast du das ja auch schon angekündigt und da seid ihr gerade dran, dass ihr ja auch einen Hub bei euch physisch, glaube ich, aufbaut. Nennt ihr, glaube ich, auch Innovation Hub oder so. Ja. Das heißt, ich höre raus, es wird auch eine physische Anlaufstelle geben, was, glaube ich, naheliegend ist in der Sozialwirtschaft, dass es auch gibt. Aber was erhofft ihr euch davon? Also was kann man dort erwarten?
Ja, das Thema Innovation ist ja, wie gesagt, ein strategisches Thema, das uns als Heimstiftung schon sehr lange begleitet. 2012 wurde das erste Innovationskonzept formuliert und 2022 dann weitergeschrieben. Und der Innovation Hub ist jetzt tatsächlich ein physischer Ort, ein Gebäude, ein Knotenpunkt, das meint ja so ein Hub, wo wir Innovation tatsächlich zusammenführen, wo wir die ganzen Fäden auch strategischer Art zusammenführen. Es wird ein Gebäude sein, es ist jetzt gerade noch in der Bauphase, es wird wahrscheinlich im Frühjahr voraussichtlich eröffnet. Und wir schaffen da zum einen Arbeitsplätze für Referate, die jetzt schon sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Innovation beschäftigen. Wir sprechen auch von sogenannten Innovationstreibern, das sind natürlich wir im IPA, aber es sind auch Kollegen aus den Fachreferaten, Pflege- und Alltagsbegleitung, Wohnen und Quartier, aber auch europäische Sozialpolitik. Das ist auch ein Thema, wo wir uns in Netzwerken mit anderen austauschen, auch Ethik. Und wir werden zusammen in den Hub ziehen und dort auch noch stärker als bisher zusammenarbeiten, in Projekten unsere Perspektiven zusammenführen. Auf der anderen Seite wird es im Innovation Hub ein sogenanntes Future Lab geben. Das wird ein Raum sein, in dem wir eben auch Technologien zum einen ausprobierbar machen, erlebbar machen, anfassbar machen. Wir möchten die Einrichtungen noch mal stärker einbeziehen, unsere Innovationsthemen. Wir möchten sie einladen in unseren Innovation Hub. Wir möchten sie begeistern, weil wir merken, wie wichtig es ist, von dem Thema Innovation nicht nur zu sprechen, sondern wirklich Dinge anzufassen, wirklich mal ein Tablet in der Hand zu haben oder so ein Ortungssystem, zu schauen, wie das funktioniert. Wir möchten möchten Workshops anbieten. Wir möchten auch, wir sind gerade dabei, ein neues Konzept zu entwickeln für Innovation Scouts, die wir in den Einrichtungen haben möchten und die sich natürlich nochmal speziell mit dem Thema Innovation beschäftigen und auch die Begeisterung in die Einrichtung tragen, weil wir merken, dass Innovation im Prinzip immer aus zwei Komponenten besteht. Das ist zum einen die Struktur und zum anderen die Haltung. Und wir haben in der Heimstiftung schon sehr viele Strukturen zum Thema Innovation. Wir haben uns das IPA, wir haben die Strategiefelder definiert, wir haben auch ein Innovationsteam, das regelmäßig zusammenkommt. Mhm. Aber was genauso wichtig ist, ist die Haltung und die Begeisterung. Mhm. Denn nur so schaffen wir es auch, diese Innovation in die Fläche zu bringen. Mhm. Und das soll der Innovation Hub leisten, das soll ein Ort sein, ein Leuchtturm sein, ja, wo wir zusammenkommen, wo wir gemeinsam an dem Thema arbeiten, wo wir noch dichter sind an den Bedarfen und Herausforderungen der Einrichtungen, wo sie ihre Probleme, ihre Themen einbringen können, die sie beschäftigen und die sie bewegen und wo wir gemeinsam eben an Lösungen arbeiten können.
Lösung ist ein super Stichwort. Du hast vorher auch die Startups angesprochen und ich glaube, das ist ja auch mal was, was sehr oft in einen Topf geworfen wird. Also klar, es gibt Technologieanbieter, es gibt die Startup-Unternehmen, es gibt aber auch die Unternehmen, die eben sehr viel Wissen haben, aber oft die Strukturen nicht haben, um sowas schnell auf die Straße zu bringen. Wie ist da dein Blick drauf? Bist du zufrieden mit der Anzahl der Startups, die heute Lösungen anbieten für die Zukunft? Glaubst du, der Markt verträgt mehr? Sind die vielleicht auch abgeschreckt zum Teil von der Regulatorik? Ihr scannt ja auch recht viele. Ich denke mal, ihr seid auch eine Anlaufstelle für viele, die vielleicht eine Idee haben. Aber eine Idee hilft euch ja an manchen Stellen dann auch nicht. Ihr müsst ja auch wirklich praktische Anwendungen schaffen. Also wie zufrieden bist du selber heute mit der Lösungsvielfalt für die Probleme, die wir entweder heute schon haben oder in Zukunft haben werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mehr kann es immer geben. Aber ich sehe auch, dass sich, sagen wir mal, in den letzten 3-4 Jahren bestimmt einiges getan hat, dass sich immer mehr Startups natürlich entwickeln, die, wie du auch sagst, die auch mit Themen auf uns zukommen, mit Produkten. Ich erlebe aber auf der anderen Seite auch, dass aus meiner Sicht oft die Zusammenarbeit oder die Kommunikation zwischen Startups und Altenhilfeträgern fehlt oder dass es ausbaufähig ist und dass manchmal auch Dinge entwickelt werden, die an den Bedarfen der Praxis vorbeigehen. Ja. Ich glaube, da liegt einfach noch Potenzial und es ist für uns auch wichtig, wir machen das auch in einigen Projekten so, dass wir eng zusammenarbeiten, dass wir auch Produkte testen, die vielleicht noch keine vollständige Marktreife haben, die noch in der Entwicklung sind. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass wir unser Feedback geben, um ein Produkt weiterzuentwickeln, das wirklich an die Bedarfe der Praxis angepasst ist. Weil es sind sehr spezifische Herausforderungen in der Pflege und ich glaube, man kann diese Herausforderung nur verstehen, wenn man wirklich auch entweder aus diesem Bereich kommt oder sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt. Und von daher glaube ich, es gibt viele gute Ideen und ich finde es auch immer wichtig, diese breite Landschaft zu haben, aber sicher ist in einigen Sachen auch noch Luft nach oben, aber es gibt tolle Entwicklungen, wo man eben auch zusammenarbeitet und gemeinsam Dinge entwickelt und das ist natürlich auch für uns wichtig und wir sehen es auch ja, als unsere Verantwortung, kann man sagen, als großer Träger diese Entwicklung auch mitzugestalten, unser Feedback einzubringen.
Das hast du gerade gesagt, viel geht auch am Bedarf vorbei, also das ist ja immer so das Stichwort, das ist ja immer Problem-Solution-Fit sehr häufig, ne? Dass Startups manchmal Lösungen schaffen für Probleme, die gar nicht existieren und die aber eben nah am Problem dran sind, können es natürlich viel besser beurteilen. Wie würdest du da drauf heute schauen oder was würdest du sagen, ist die überbewertetste Technologie oder Lösung in dem Kontext, wo immer wieder drüber gesprochen wird, wo immer in den Medien ist und du selber sagst so ganz nüchtern, naja, vielleicht hast du tatsächlich einen Stutzsensor viel relevanter wie ein Roboter, der irgendwie die Besorgungen macht. Also gibt es da so Themen, weil du konsumierst ja sicher auch so Mainstream-Medien, wo man dann manchmal sagt, okay, die reden da alle so über Pflege und Sozialwirtschaft, aber eigentlich haben sie keinen Plan, was da eigentlich wirklich die Themen sind. Oder würdest du schon sagen, Robotik ist schon vielleicht auch gepaart mit KI das, was euch auch in der Skalierung hinten raus auch wirklich helfen kann? Oder was sind vielleicht technische Lösungen, wo du wirklich sagst, die lösen echt ein Problem und das ist vielleicht auch eine Lösung, die ist ein bisschen überbewertet, Stand heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, dass der Mehrwert auch aus dem Zusammenspiel verschiedener Technologien entsteht. Man muss ja auch immer die Zielrichtung beachten, aber natürlich sind Technologien wichtig, die Mitarbeitende entlasten können, die sie unterstützen können, die möglicherweise auch Zeit einsparen können. Wir stehen natürlich vor demografischen Herausforderungen, das ist bekannt. Wir haben einen Fachkräftemangel, der jetzt schon da ist, der sich zukünftig verstärken wird und damit stehen wir natürlich vor der Frage, wie können wir es schaffen, eine gute Pflegequalität weiterhin zu gewährleisten. Mhm. Und ich glaube, da sind Technologien entscheidend, die Mitarbeitende unterstützen können, die es ihnen ermöglichen, ihrer Kerntätigkeit, der Beziehungsarbeit, der Pflege wirklich gut nachzukommen, aber gleichzeitig eben Ressourcen auch dafür zu haben. Mhm. Und das können natürlich Technologien sein wie sprachgestützte Pflegedokumentation, aber natürlich auch ein Sensorsystem, das mir Meldungen gibt über bestimmte Ereignisse, über wenn jemand beispielsweise aufsteht, der sturzgefährdet ist und ich bin in der Nacht vielleicht alleine in der Einrichtung, dann kann ich natürlich zielgerichtet dahin gehen. Es gibt Nässe-Sensoren, die beispielsweise melden, wenn eine Einlage gewechselt werden muss. Das sind dann Dinge, die einmal natürlich Mitarbeitern zugutekommen, aber beispielsweise eben auch den pflegebedürftigen Menschen selber, weil sie natürlich, beispielsweise ich habe das schon gesagt, das ist immer so ein großes Wort, die Lebensqualität verbessern. Das hängt ja an vielen kleinen Dingen und das hat sehr, sehr viele Facetten. Auch weil du den Bereich der Robotik angesprochen hast. Ich erlebe das Thema Robotik sehr präsent in den Medien. Ich glaube, dass es in den Medien präsenter ist, als es tatsächlich im Alltag im Moment ist. Mhm. Es sind immer tolle Bilder, die man da sieht. Und manchmal stellt man sich Szenarien vor, dass in den Pflegeheimen überall Roboter rumfahren. Ja. Und eine Roboter bringt irgendwie die Getränke und der nächste räumt die Wäsche weg. Und der dritte ist eben der soziale Roboter, der sich unterhält. Und oft wird es auch verbunden mit Bildern aus Japan. So ist es in der Praxis einfach noch nicht. Mhm. Wir haben ja selber ein großes Projekt im sozialen Roboter, genau. Können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Aber tatsächlich sind in Deutschland Roboter wirklich nur vereinzelt im Einsatz, noch nicht flächendeckend. Das sind eher in der Regel Modellprojekte und gerade diese Robotikentwicklung steht doch vor sehr großen Herausforderungen, gerade was die Feinmotorik anbetrifft. Mhm. Gerade was körpernahe Pflege betrifft, da sind wir einfach noch sehr weit weg. Das sind auch Sicherheitsthemen, Sicherheitsrisiken. Mhm. Wir hatten mal einen Workshop zur Robotik und dann hat, ich erinnere mich, hat eine Mitarbeiterin gesagt, sie würde sich einen Roboter wünschen, der die Spülmaschine ein- und ausräumt. Sowas gibt es leider noch nicht und ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen geprägt von Filmen oder von Darstellungen, wo wir uns vorstellen, dass das alles möglich ist, aber tatsächlich stehen wir bei dem Thema Robotik, glaube ich, auch noch sehr am Anfang.
Das ist super, super Stichwort, das gerade schon gesagt, weil das Spannende ist, viele würden dann, also Technik kommt, sagen, ja, das wissen die alle noch nicht, aber ich habe ja auch schon mitbekommen, wir sind jetzt ja auch schon seit über 8 Jahren in der Sozialwirtschaft zum Teil unterwegs und was spannend ist, ihr macht das den ganzen Tag, also ihr testet das Ganze schon. Ihr schaut wirklich, welcher Roboter kann auch was. Ihr arbeitet dann auch mit Instituten weiter zusammen und so weiter. Oder ihr habt eure eigenen Projekte, Stichwort, ich glaube, spreche ich es richtig aus, Navel, genau. Darfst du gleich einfach auch mal ein bisschen erzählen. Weil de facto ist ja nicht so, dass ihr euch verschließt, sondern es, wie du es gerade gesagt hast, es reicht halt nicht, das so zu erfüllen, was ihr halt an Anforderungen habt. Und was ich auch gerade spannend fand, du hast Feinmotorik angesprochen, du hast Sicherheit angesprochen, aber jetzt Wirtschaftlichkeit hast du noch gar nicht angesprochen. Das heißt, was würdest du sagen, wäre es sogar wirtschaftlich grundsätzlich abbildbar, Roboter einzusetzen und liegt es halt dann quasi tatsächlich immer noch daran, dass die Technik einfach noch nicht so weit ist, wirklich die menschliche Aktion so gut zu imitieren oder nachzuahmen, dass ihr was damit anfangen könnt?
Also ich glaube, im Moment ist es wirtschaftlich noch nicht abbildbar, beziehungsweise man muss natürlich auch unterscheiden. Wir haben ja Service-Roboter und Sozialroboter. Wir haben uns dafür entschieden, einen sozialen Roboter einzusetzen. Soziale Roboter sind ja dafür entwickelt, mit Menschen zu kommunizieren, zu interagieren, eine Beziehung aufzubauen. Und in dem Zusammenhang testen wir eben seit Ende 2023 den sozialen Roboter Navel. Von dem Münchner Startup, aktuell auch noch in der Vorserienproduktion. Und das war für uns ein sehr, sehr spannendes Projekt. Navel ist entwickelt worden, um Menschen kognitiv und emotional eben zu aktivieren, um sich mit ihnen zu unterhalten. Er kann Fragen stellen, er kann Witze erzählen, er kann Spiele spielen. Mhm. Und ja, wir waren einfach sehr neugierig, diesen Roboter zu testen, weil das doch ein Roboter ist der neuesten Generation. Man kennt vielleicht den Pepper-Roboter.
Ja, genau.
Und Navel ist eine deutliche Weiterentwicklung. Und für uns war sehr spannend zu sehen, was kann er wirklich leisten in der Pflege? Was kann er leisten für Mitarbeitende? Was kann er aber auch leisten für unsere Kunden?
Und was würdest du sagen, also Ende 2023, wo steht ihr da heute mit dem Projekt? Was waren so wichtige Erkenntnisse oder was habt ihr gemerkt, das ist sehr, sehr gut, hat euch vielleicht überrascht? Und was funktioniert vielleicht noch nicht? Du hast vorgesagt Vorserie, nicht Serie. Also wie würdest du das beschreiben?
Ja, das war ein Projekt, das haben wir sehr intensiv wissenschaftlich begleitet. Das ist, wir haben vor dem Projekt Befragungen durchgeführt mit Leitungskräften. Wir haben auch die Mitarbeitenden befragt, weil für uns vor dem Projekt sehr spannend war, wie ist denn die Haltung, wie ist denn die Einstellung zu sozialer Robotik? Das hat ja auch was zu tun mit Technikakzeptanz.
Total, ja.
Für uns war auch wichtig, wie begegnen die Mitarbeitenden und die Leitungskräfte diesem Thema? Und ist da eher eine Begeisterung oder eine Offenheit da oder sind es auch Ängste oder Befürchtungen? Das war für uns sehr spannend. Wir haben gesehen, dass da durchaus eine große Offenheit da war, auch eine Begeisterung, insbesondere auch von den Leitungskräften, die gesagt haben, doch, wir möchten das ausprobieren, hier auch neue Wege zu gehen. Wir sehen hier sehr große Potenziale. Nichtsdestotrotz haben wir auch erlebt, dass es wichtig ist, auch Bedenken und Ängste ernst zu nehmen, die auch von Mitarbeitenden kamen. Und wir haben das Projekt auch begleitet mit Workshops. Wir haben ethische Themen aufgegriffen, weil man natürlich bei sich auch die Frage stellt, was übernimmt der Roboter und ersetzt der Roboter menschliche Nähe oder Zuneigung oder Gespräch. Das ist natürlich ein Thema, was die Mitarbeitenden beschäftigt. Und wir sind darüber sehr intensiv in die Diskussion gegangen und haben auch überlegt, wie man ihn einsetzen kann und wo vielleicht auch nicht, wo vielleicht auch Grenzen sind. Und dann war natürlich spannend für uns auch zu sehen, wie werden denn unsere Kunden, unsere Bewohner auf den Roboter reagieren, weil das ist ja was völlig Neues. Und das war sehr, sehr positiv tatsächlich. Also der Großteil war sehr neugierig, sehr offen und sehr fasziniert auch. Das ist, muss ich sagen, es ging mir auch so, als ich das erste Mal Navel gesehen habe und ich erlebe es auch immer wieder, wenn wir mit ihm unterwegs sind und Vorträge machen, dass er wirklich die Menschen sehr fasziniert. Er hat ja eine ganz besondere Mimik, große Augen, diese Mütze, also sieht sehr ansprechend aus. Und das Besondere ist, dass man mit ihm wirklich über ChatGPT sehr natürlich sprachlich kommunizieren kann und dass er Antworten gibt und dass ich mit ihm quasi über alle Themen sprechen kann, dass er empathisch reagiert. Und das war eben auch für unsere Bewohner ganz toll. Und da sind sehr spannende Gespräche entstanden, auch über biografische Themen, auch emotionale Themen. Und gleichzeitig war den Bewohnern aber klar, dass es ein Roboter ist, also dass es kein Kind ist oder sowas. Und das waren natürlich Fragen, die wir uns auch am Anfang gestellt haben. Und wir haben gesehen, dass durch Navel schon auch Möglichkeiten geschaffen werden, besondere Situationen für Bewohner zu schaffen, die vielleicht einsam sind, die vielleicht sich mehr Ansprache wünschen, sich mehr Unterhaltung wünschen, die vielleicht wenig Besuch bekommen. Und dass er da einfach zusätzlich zu den Betreuungsangeboten, die wir ja auch haben in den Einrichtungen, aber doch auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert bieten kann. Und dass da eine große Offenheit da ist, sowohl von Seiten der Mitarbeitenden als auch von Seiten der Bewohner.
Ich finde es ganz faszinierend, weil wenn wir gucken, wo Robotik herkommt, so gerade auch aus Industrie und Fertigungsprozessen, dann ist ja momentan oft das Gefühl, ja klar, dort können sie unterstützen, wie wir gerade schon besprochen haben, aber da merken wir schon, aus funktionaler Sicht reicht es halt noch nicht. Das, was du gerade angesprochen hast, diese tief menschliche Interaktion, sagst du jetzt eigentlich, erstens, es wird schon angenommen und zweitens ist es auch ganz gut und tut dann auch den Personen ganz gut, die öffnen sich dann auch. Das ist ja schon interessant, dass dann eigentlich das, was wir denken, was menschlicher ist, eher über den Roboter in der Form dann abgebildet wird, als dieses ganz funktionale, Stichwort Spülmaschine oder so. Können wir uns darauf einstellen, dass tatsächlich wir in Zukunft viele alte Menschen sehen, die tatsächlich dann viel mit Assistenten interagieren und sprechen werden? Und was sind eure Ergebnisse daraus? Also ist es dann gleich gut, die Kommunikation wie mit einem Menschen? Oder ist es eine eher Plan-B-Lösung, aber besser als gar keine? Also was ist da heute eure Antwort, wenn ihr auch in die Zukunft guckt? Stellen wir uns das wirklich so vor, dass in Zukunft Menschen ganz viel einfach mit Robotern sprechen werden, oder?
Ich glaube, es ist eine andere Art der Kommunikation und ich glaube auch, dass die Kommunikation nie gleichwertig sein wird mit einer menschlichen Kommunikation. Und es wird immer Situationen geben, wo menschlicher Kontakt deutlich vorzuziehen ist und eine andere, eine bessere Qualität hat. weil Mensch natürlich nochmal ganz anders in der Lage ist, einzugehen. Es sind oft Grenzsituationen, Palliativsituationen oder bei Menschen mit Demenz, wo man auch nicht genau weiß oder sehr sensibel auf denjenigen eingehen sollte. Nichtsdestotrotz gibt es sicher Situationen und da gibt es ja auch schon Studien zu im Zusammenhang auch mit Kommunikation, mit ChatGPT oder KI-Assistenten, dass es durchaus Menschen gibt, die so eine Art der Kommunikation, dass sie daraus auch was für sich ziehen, weil sie sagen, das ist was Neutrales. Jemand, der mich nicht verurteilt, dem ich auch vertraue, dem ich auch Dinge erzählen kann. Ich glaube nicht, dass es die Lösung schlechthin sein wird. Es wird vielleicht eine Möglichkeit sein, auch für Menschen, die allein leben, möglicherweise auch in der Häuslichkeit einen Roboter zu haben, der da ist, mit dem man kommunizieren kann. Auch dazu gibt es erste Studien. Das sind ja alles Modellversuche. Also das müssen wir sehen. Das sind noch Aussagen, die mit Vorsicht zu betrachten sind. Und man hat natürlich auch noch keine Langzeiteffekte. Aber auch da gibt es erste Studien, die zeigen, dass die Menschen auch die Gesellschaft von einem Roboter schätzen, weil sie es schätzen, dass jemand da ist. Dass sie das Gefühl haben, dadurch nicht alleine zu sein. Von daher könnte das natürlich auch was sein, was zukünftig auch im ambulanten Kontext möglicherweise eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, das sind die sozialen Roboter. Ich wollte auch nicht sagen, dass die Service-Roboter weniger eine Rolle spielen, aber wir haben uns jetzt eben in dem Projekt auf diesen sozialen Roboter fokussiert. Service-Robotik wird sicher auch in Zukunft sich noch weiterentwickeln.
Klar.
Und wird dann natürlich auch noch andere Möglichkeiten haben zu unterstützen in der Pflege beispielsweise.
Jetzt ist ja so, viele kommen auf euch zu. Du hast gerade gesagt, was ihr eben erlebt und testet und seht, wie dann eben auch die zu pflegenden Personen darauf reagieren. Wie reagiert denn das System oder wie reagieren denn die Träger drauf? Also wenn quasi solche Ergebnisse kommen, dass man sieht oder man kommt quasi, es gibt ja viele Stiftungen, die das auch machen, die dann einen Satzungszweck drin stehen haben, wie man natürlich sehr menschenzentriert vorgeht, wofür man vielleicht auch viele für sich interpretieren, ein Roboter, der mit Menschen spricht, kann nicht menschenzentriert sein, könnte ich mir vorstellen, weil das halt aus einer Zeit kommt, wo das undenkbar war. Erlebt ihr das, dass möglicherweise das System oder die Träger stellenweise da noch kritischer eingestellt sind als die Menschen selber, die das dann tatsächlich erleben und nutzen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich du, wenn du irgendwo auf eine Konferenz gehst oder Vorträge hältst, dass dann vielleicht auch welche kommen, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Also das kann doch gar nicht sein, dass der Mensch so auf diese Technologie reagiert, aber ihr erlebt es halt. Also erlebst du das oder?
Ich würde sagen, das ist gemischt. Also ich kenne beide Reaktionen. Es gibt mittlerweile natürlich auch andere Träger, die auch Nabl im Einsatz haben. Es sind ungefähr 20 andere Einrichtungen auch mittlerweile, die ähnliche Erfahrungen machen wie wir. Also ich erlebe das, dass da auch ein Mehrwert gesehen wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die das hinterfragen. Ich finde es auch wichtig, das zu hinterfragen. Und das war auch ein Thema, mit dem wir uns ja auch sehr intensiv beschäftigt haben, begleitend zu dem Einsatz. Ich habe auch erwähnt, dass wir diese Projektgruppe hatten zum Thema soziale Robotik. Wir haben da eben auch ethische Fragen diskutiert. Wir haben ethische Leitlinien entwickelt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man auch sowas wie einen sozialen Roboter nicht einfach einführt und nicht einfach unreflektiert wie ein Spielzeug ihn dahinstellt, sondern dass man das wirklich auch gut begleitet. Und ich glaube, dann kann es funktionieren, dass man sieht, okay, wir haben diesen Roboter, der positive Emotionen auslöst, aber wir müssen auch klar sehen, wo sind die Grenzen und wo müssen wir auch als Träger einfach das gut für uns definieren und eben ethisch, wie gesagt, begleiten.
Wenn wir in die Zukunft gucken, speziell du als Judith, was hoffst du für dich, dein Team, wo ihr vielleicht so in 5 Jahren stehen könnt? Also was wäre da so, oder was ist so eine Zielvorgabe, die ihr euch gegeben habt in eurer Rolle? Ich meine, ihr habt schon eins, ihr habt das Institut, ihr baut das Lab auf oder den Hub auf, ihr versucht weiter Erkenntnisse zu sammeln. Was ist denn realistisch oder was würdest du dir erhoffen, mit was ihr euch so in 5 Jahren dann auch beschäftigen könnt? Beziehungsweise was habt ihr bis dahin geschaffen auch weiter?
Aus Sicht, oder wenn ich an die Technologien denke, dann hoffe ich, dass wir dann Technologien haben, die vielleicht auch noch zuverlässiger funktionieren, weil wir tatsächlich im Moment noch Produkte haben, die auf den Markt kommen, aber die noch nicht zuverlässig funktionieren, die technische Probleme haben, die Fehlalarme auslösen und so weiter. Ich glaube, dass sich Technik sehr schnell weiterentwickeln wird. Wir haben das erlebt auch in den letzten Jahren.
Ja.
Das wäre wichtig von Seiten der Technik. Im Moment ist es so, dass die meisten Projekte ja auch einen Modellprojektcharakter haben. Das heißt, wir haben ein wenig Produkte, die wir flächendeckend auch einsetzen in der Heimstiftung. Wir testen das in wenigen Piloteinrichtungen und entscheiden eben dann über einen Rollout. Ich glaube, dass sich das zukünftig stabilisieren wird und ich wünsche mir, dass wir, dass wir auch unsere Einrichtungen mit dem Innovation Hub und dem Innovation Scout Programm, das wir entwickeln, dass wir die noch besser einbinden können, dass wir noch die nähere oder engere Verzahnung haben zwischen Wissenschaft und Praxis, dass wir Innovation noch mehr in die Fläche bekommen, dass wir noch mehr diesen Funken entzünden, diese Begeisterung, und dass wir noch mehr Impulse aus unseren Einrichtungen bekommen, dass wir mit den Bedarfen in der Einrichtung noch mehr starten und weniger diese Top-Down-Impulse, dass das einfach nochmal besser zusammenwirkt.
Ja, Judith, wir sind jetzt quasi am Ende, aber wir haben immer noch am Ende auch noch eine Frage stehen, nämlich wer ist so dein persönlicher Innovator oder wer ist deine persönliche Innovatorin? Also wer gibt dir so die Impulse, innovativ zu bleiben, so zu handeln und so zu denken?
Ja, eine Innovatorin, die mich persönlich auch sehr beeindruckt hat, ist Dr. Antonie Kraut. Das ist die Gründerin der Evangelischen Heimstiftung. Ah. Sie hat 1952 die Heimstiftung gegründet und hat eben nach dem Krieg einiges aufgebaut für Flüchtlinge, die insbesondere alte Menschen, gebrechliche Menschen. Und sie hatte eine Haltung, die einerseits sehr pragmatisch war, helfen, wo geholfen werden muss, war immer ihr Motto. Sie hat sich als Frau in der damaligen Zeit in einer doch sehr männerdominierten Branche stark behauptet und sie hatte immer eine sehr klare Zukunftsvision. Und das ist ja ein sehr früher Innovationsgeist gewesen, der die Heimstiftung bis heute prägt. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Und dieser Geist, von ihr diese Vision zu haben, in die Zukunft zu blicken, aber gleichzeitig war sie sehr nah an der Basis, hat Mitarbeitende mit einbezogen, hat partizipativ gearbeitet. Das ist das, was wir heute auch noch machen. Und darum finde ich, Antonie Kraut ist ein tolles Vorbild für uns, für mich, für die Heimstiftung. Und ja, wir handeln in ihrem Geist noch, würde ich sagen.
Super spannend. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Judith, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Mega Ritt hier durch die Sozialwirtschaft, durch deinen Werdegang, durch auch den Einsatz von Technologie, auch einen Blick in die Zukunft. Sehr, sehr inspirierend. Herzlichen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Und auf der weiteren Reise alles Gute. Und ich bin mir sicher, dass wir vielleicht in Zukunft auch mal wieder sprechen werden und dann einfach mal schauen, wie weit dann die Technologie ist und was sich dann eben mehr und mehr etabliert. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.